SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen. Sind Sie in der Schweiz geblieben, jetzt in der Ferienzeit? Dann kommen Sie doch mit uns. Wir fliegen rund um die Welt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte schnallen Sie sich an, stellen Sie die Rücklehne von Ihrem Sitz wieder senkrecht. Wir sind bereit für die Landung auf dem südamerikanischen Kontinent.
Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Ich hoffe, Sie haben Ihren Flug soweit genossen. Wir haben soeben den Sinkflug eingeleitet und landen in Kürze in Montevideo.
Der Captain sagt, in wenigen Minuten Montevideo, die Hauptstadt von Uruguay. Nachher gehen wir nordwärts mit Zwischenstation Kalifornien und dann geht es weiter Richtung Asien. Montevideo, San Francisco, Hongkong, all diese Städte besuchen wir und lernen dabei viel über die Leute und die Bräuche von dort. Und das alles ohne grosse Reisekosten, ohne Jetlag, aber dank drei Romanen, die an dem Ort spielen. Lassen Sie sich von der Lucia Stettler, von der SRF Literaturredaktion und von mir, Regi Sager, einladen zu dieser unvergesslichen Reise rund um die Welt. Also um 4 Uhr sind wir ganz sicher wieder zurück.
Mamá llora en la tarde y papá llora en la noche. Mamá tele teatro y papá tele de noche. Y el gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Como dije, se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ríen con amo y señor. Y el sapo ni se entera, él vive en la paloma. Se sienta en el portal
a esperar a su estrella.
Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal.
Reflexión y punto final.
Consíguete una buena compañía para
Vuela Coca para ver las Estrellas. Bücher sind einfach etwas Gäbiges. Sie können uns unterhalten, sie können uns etwas lehren, sie können uns die Welt heimbringen. Ja, gerade wenn man vielleicht keine Zeit oder kein Geld oder keine Möglichkeit hat, auf grosse Expeditionen zu gehen, dank Bücher können wir Reisen im Kopf unternehmen, ohne grossen Aufwand. In unserer Literatursendung «Buchzeichen» hier auf SRF 1 entführen wir sie jetzt an drei Destinationen. Nach einem angenehmen Flug landen wir an unserem ersten Ziel, Südamerika.
Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. In behalf of my crew, I hope you all had a comfortable flight. We are now approaching our final destination, Montevideo.
Sobald wir wieder Boden unter den Füßen haben, lernen wir dann eine faszinierende Stadt kennen. Die Hauptstadt von Uruguay, eben Montevideo. Sie hat rund 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und an diesem Ort spielt der Roman «Auf Spurensuche am Rio de la Plata» von der Doris Riffel-Ravac. Lucia Stettler von der SRF Literaturredaktion, hat denn die Autorin einen Bezug zu Uruguay?
Ja, Doris Riffel-Ravac ist in Montevideo aufgewachsen, hat dann auch den grössten Teil von ihrem Leben in der Schweiz verbracht und wohnt heute nach der Pensionierung halb da, halb dort. Und es ist eindrücklich, wie ihre Augen gerade für anfangen leuchten, wenn man sie auf ihre südamerikanische Heimat anspricht.
Ja, wenn ich auch in Montevideo ankomme, das Erste, was für mich so faszinierend ist, ist das Licht. Es ist nicht grell, aber so hell. Und es ist wie eine Umarmung. Es muss nicht einmal heiß oder warm sein, also es muss nicht Sommer sein. Aber es ist einfach hell, die Helligkeit. Und dann kommt noch dazu, die Leute um mich herum, alles begrüßt dem, also auch nicht nur mich, sondern alle, die ankommen, Halli, hallo und so weiter. Also es ist eine riesige Freude. Es ist ganz anders, als wenn man in Zürich am Flughafen ankommt. Ja, da kommt man einfach an. Punkt, oder? Und nachher steigt man in den Bus oder ins Taxi oder ins Auto, wenn man abgeholt wird. Und dann fährt man vielleicht so 10 Minuten, eine Viertelstunde, und dann kommt man schon ans Meer, an der Ramla. Und das ist schon wieder so etwas, was für mich jedes Mal, es ist nicht nur, dass es mich begeistert, es packt mich einfach.
Ja, man spürt, Doris Riffel hat einen Teil von ihrem Herz zu Montevideo zurückgelassen, auch wenn sie schon lange in der Schweiz daheim ist. «Auf Spurensuche am Rio de la Plata» heisst ihr neuer Roman. Lucia Stettler, wer ist denn da auf Spurensuche?
Ja, eine junge Frau, die 25-jährige Psychologin Miriam aus Frankfurt. Nach dem Tod der Mutter reist sie das erste Mal für ein paar Monate nach Montevideo und geht dort auf Spurensuche. Die Mutter, Noemi, ist nämlich ursprünglich aus dieser Stadt gekommen und hat noch im Krankenbett ihre Erinnerungen an die Kindheit und Jugendzeit in einem Tagebuch festgehalten. Die Asche, so hat sie gewünscht, die Asche soll man dann wieder in ihre Heimat zurückbringen. Und in dieser Mission ist jetzt also die Miriam unterwegs. Sie wohnt bei einer alten Freundin von der Mama und besucht eine Sprachschule. Und der Roman handelt jetzt eigentlich von diesem Aufenthalt zu Montevideo. Durch ihre neugierigen Augen lernen wir beim Lesen die besondere Welt kennen. Wir spüren, wie herzlich die Einheimischen die Miriam aufnehmen. Und wir merken auch, dass sie durchaus offen ist für Begegnungen. Ausgerechnet der rassige Spanischlehrer Diego macht ihr den Hof. Ihm vertraut sie auch den Grund an, warum sie nach Südamerika gekommen ist. Und er, ganz Gentleman, reagiert sehr gespürig.
Vom ersten Augenblick an, als ich dich im Klassenzimmer sah, dachte ich, dass du eine ganz besondere Geschichte mit dir trägst, und ich habe mich nicht getäuscht. Möchtest du mir von deiner Mutter erzählen? Diegos einfühlsame Worte beruhigten Miriam, und sie konnte den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Miriam fühlte sich von Diego verstanden, mehr noch, sie vertraute ihm. Ein unsichtbares Band war zwischen ihnen entstanden. Eigentlich schon. Weißt du, für mich ist diese Reise ungewöhnlich wichtig. Ich wandle sozusagen auf den Spuren meiner Mutter. Das klingt für dich sicher bizarr. Ganz und gar nicht. Ich finde es nicht nur interessant. Du faszinierst, nein, du bezauberst mich.
Klingt schon ein bisschen nach Klischee. Der schöne, charmante Mann macht sich da seine Schülerinnen, eine junge Deutsche.
Genau, das habe ich die Autorin Doris Riffel auch gefragt. Vor allem, wenn man erfährt, dass sich der Diego gleichzeitig ungeniert auch noch mit anderen Frauen einlädt. Und sie hat geantwortet.
Das ist wirklich nicht ein Klischee. Das ist nichts außergewöhnlich. Also die Männer versuchen immer zu flirten, ob es ihnen gelingt oder nicht. Aber sie versuchen es auf jeden Fall.
Jedenfalls ahnen wir es. Hier band sich eine Liebesgeschichte an.
Ja, aber nicht unbedingt eine glückliche. Die Miriam, die wird da emotional recht durchgeschüttelt, hat doch ein schlechtes Gewissen, weil daheim in Deutschland noch einen Verlobten wartet. Aber das Buch «Auf Spurensuche am Rio de la Plata» erzählt nicht nur von einer Ferienaffäre, sondern es ist eine Art Reise- und Kulturführer. Man merkt, dass die Autorin Doris Riffel Uruguay sehr gut kennt. Ihre Eltern sind in den 30er Jahren als jüdische Emigranten aus Europa nach Südamerika gekommen und die Familie ist in der Mitte der 60er Jahre aus politischen Gründen wieder in die alte Heimat zurück. Doris Riffel hat dann in Deutschland Medizin studiert und sich zur Psychiaterin ausbilden lassen und ist dann durch die Heirat mit einem Schweizer auf Bremgarten bei Bern gekommen.
Inwiefern ist jetzt der Roman autobiografisch?
Ja, also die junge Psychologin Miriam und ihr Verhältnis mit dem Diego, das ist sicher frei erfunden. Aber die Erfahrungen von Mutter Noemi haben offenbar einen realen Hintergrund.
Also die ersten fast 20 Jahre von meinem Leben, das sind ja die, die auch in den Tagebuch Aufzeichnungen vorkommen, die sind authentisch.
Die Tagebuchaufzeichnungen, die bekommt man beim Lesen portionenweise serviert. Und das ist sehr geschickt gemacht, weil man so quasi die Geschichte aus zwei Perspektiven mitbekommt. Man begegnet am Uruguay von früher und am Uruguay von heute. Das war offenbar auch ein Ziel von diesem Buch. Doris Riffel hat es für ihre drei erwachsenen Söhne geschrieben. Die kennen zwar Uruguay sehr gut, haben schon als Kind häufig die Ferien dort verbringen können. Aber gerade durch die sehr persönlichen Erinnerungen in diesen Tagebuchaufzeichnungen erfahren sie sicher noch sehr viel Neues aus der Vergangenheit von ihrer Mutter. Das Buch enthält übrigens auch noch ein paar Gedichte von Doris Riffel und Fotos von ihren Collagen, die sie macht. Und am Schluss ist noch ein Rezept von einer uruguayischen Spezialität abgedruckt, von den Alfajores.
Alfajores ist ein Gebäck, vor allem aus Maizena bestehend, also nicht nur Mehl. Und das macht es, dass es sehr luftig ist. Und was noch speziell ist, das sind immer wie zwei Gürze und dazwischen kommt Dulce de Leche. Und Dulce de Leche ist so karamellisierte Milch. Und das ist etwas, wo man zwischen isst oder nach dem Mittag oder nach dem Nacht oder einfach Alfajores gehören einfach zum Alltag.
Und wenn man das so zubereitet, wie es dir beschreibt, dann kommt es gut?
Dann kommt es garantiert hundertprozentig gut aus.
Sagt die Autorin Doris Riffel-Ravak. Also wirklich ein ausgesprochen vielseitiges Buch. Das ist eine Liebesgeschichte, das ist ein Reiseführer und jetzt also sogar auch noch ein Kochbuch. «Auf Spurensuche am Rio de la Plata» heisst der Roman von der Doris Riffel-Ravak, rausgekommen im Verlag Acabus. Und wenn Sie jetzt vielleicht gerade Lust bekommen haben, solche Alfajores zu machen, Sie müssen nicht einmal zuerst warten, bis Sie das Buch gekauft haben. Sie finden das Rezept von diesen Alfajores auch bei uns im Internet. srf.ch/kultur. Und dort finden Sie auch noch einen Bericht über Doris Riffel-Ravak und nochmal die genauen Angaben zu ihrem Buch. Unsere literarische Weltreise geht weiter, hier im Buchzeichen auf SRF 1. Wir heben jetzt dann gerade wieder ab zu Montevideo, fliegen Richtung Norden. Nächste Station Kalifornien, genauer Berkeley. Und musikalisch werden wir schon gerade darauf eingestimmt mit dem Scott McKenzie, San Francisco.
If you're going to San Francisco, be sure to wear a strange vibration.
Der grosse Flower Power Hit von Scott McKenzie, San Francisco. Sonntagnachmittag, Sie hören unsere Literatursendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Wir sind auf literarischer Weltreise. Ja, wir sind schon fast an unserem nächsten Ziel und Sie ahnen es sicher schon, wo es hingeht.
Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Ich hoffe, Sie haben Ihren Flug soweit genossen. Wir haben soeben den Sinkflug eingeleitet und landen in Kürze in San Francisco. Auf Ihrer rechten Seite sehen Sie schon das Gebiet von Berkeley.
Genau, Berkeley. Es ist gut, dass uns der Captain darauf hinweist. Berkeley vis-à-vis von San Francisco. Dort spielt nämlich der Roman Telegraph Avenue von Michael Chabon. Berkeley ist eine berühmte Universitätsstadt. SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler. Wieso hast du jetzt das Buch ausgewählt für unsere literarische Weltreise in dieser Stunde?
Ja, weil Telegraph Avenue sehr viel von diesem Lebensgefühl in der sogenannten Bay Area überbringt. Bay Area, das ist eben die Region mit den bekannten Städten am Wasser, mit San Francisco, Oakland und Berkeley und mit dieser unverwechselbaren Skyline von der Golden Gate Bridge und der Bay Bridge. Ja, als Gymnasiastin mal ein Austauschjahr in diesem Gebiet dürfen verbringen. Und die Lektüre von Telegraph Avenue war für mich wirklich wie ein Heimkommen. Ich habe ganz vieles wiedererkannt. Der Charme von dieser Gegend ist halt wirklich sehr speziell. Und der drückt auch hier im Roman durch. Das Meer vor der Haustür, das milde Klima und der grosse Mix von Kulturen und Gruppierungen, die da friedlich nebeneinander leben. Berkeley im Speziellen gilt ja als Wiege von der Hippie- und Flower-Power-Bewegung. Hier sind die Leute als erste gegen Vietnamkrieg auf die Strasse, damals in den 60er Jahren. Und auch heute spürt man die bunte Vergangenheit. Zu Berkeley und San Francisco trifft man sehr viele Leute aus der alternativen Szene, Alt-Hippies, Strassenmusikanten, Hare Krishna-Jünger. Und auch kulinarisch ist hier die ganze Welt vertreten.
Der Roman heisst Telegraph Avenue. Gibt es diese Strasse wirklich?
Ja, sie ist die Verbindung von mehrheitlich von schwarzen bevölkerten Oakland und dem Hügel zu Berkeley, wo die elitäre Uni daheim ist. Der Michael Chabon, einer der wichtigsten Gegenwartsautoren der USA, er lebt selber in dieser Gegend. Und das spürt man beim Lesen, dass der eine aus dem Vollen kann schöpfen kann. Er charakterisiert die Strasse so.
Well, Telegraph Avenue is a street that runs from downtown Oakland, California, all the way to the campus of the University of California at Berkeley.
Nun, die Telegraph Avenue ist ungefähr 5 Meilen lang. Und auf ihrem Weg von Oakland nach Berkeley ändert sie mehrfach ihren Charakter. Sie führt durch heruntergekommene, verwahrloste Wohnquartiere, dann durchschneidet sie eine eher kommerzielle, hektische Gegend, wo vor allem Büros eingemietet sind, und mündet dann in diesen letzten Sektor auf dem Universitätscampus, der ja legendär ist. Hier fanden in den 60er Jahren die ersten Studentenproteste statt.
It's the best known part of it, where it's, you know, it was the site of a lot of student protests in the 60s.
Und deshalb verbinden noch heute viele Leute den Namen Berkeley mit jener Zeit.
Frequently, when people from outside, especially outside of California, hear the name Berkeley, Telegraph Avenue is one of the things that they know about and have heard of.
Der Autor Michael Chabon. Spielt denn die Geschichte auch wirklich in der Flower-Power-Zeit der 60er Jahre?
Nein, der Roman spielt viel später, im Jahr 2004. Und das hat einen konkreten Grund. Damals, also das ist genau 10 Jahre her, damals konnte man mit Platten und CDs noch ein Geschäft machen. Das ist heute mit all diesen Download-Möglichkeiten im Internet ja praktisch nicht möglich. Haupthandlungsort in Telegraph Avenue ist nämlich ein kleines Plattengeschäft, Brooklyn Record heisst es, und es steht an dieser Telegraph Avenue. Gehört wird von 2 schrägen Vögeln, einem schwarzen Archie und einem weissen Nat. Sie spielen in der gleichen Band und bewirtschaften mit ihrem Laden quasi eine Nische. Sie sind nämlich spezialisiert auf Funk, Soul und Jazzplatten aus den 60er und 70er Jahren. Noch einmal ist der Autor, der Michael Chabon, selber ein grosser Jazzfan.
And these guys have a knowledgeable relationship to music on vinyl.
Und diese beiden Männer sind eben vor allem Vinyl-Spezialisten.
And they know everything about, you know, which labels and which were the first pressings and the third pressing and that one's only available in blue vinyl or whatever.
Sie kennen sich aus, welche Labels welche Platten herausgegeben haben, und ich machte sie zu absoluten Kennern, weil es mich zwang und mir auch die Möglichkeit gab, mich endlich einmal intensiv mit dieser Materie zu befassen. Etwas, wonach ich mich schon lange gesehnt hatte, aber nie eine Entschuldigung für diese Beschäftigung fand.
One of the reasons that I wanted to write these characters was that it was going to both force me to, but at the same time give me the excuse to plunge into a world, an appreciation of music on a level that I might like to do every single day, but I just don't have time.
Da hat sich der Autor also gerade selber einen Gefallen gemacht mit seinem eigenen Buch. Lucia Stettler, inwiefern kann jetzt jemand den Roman auch gut lesen, der nicht viel von Musik und Jazz versteht und die Begeisterung für Musik vielleicht auch nicht teilt?
Ja, das kann nicht problemlos, weil es ist noch viel mehr als einfach ein Musik- und Jazz-Roman. Natürlich für Jazz- und Vinyl-Liebhaber ist Telegraph Avenue sicher eine besondere Trouvaille. Aber wie gesagt, ohne das Fachwissen bietet der Roman beste Unterhaltung. Es geht ja hier nicht nur um Musik, sondern es geht um das Verhältnis von den Schwarzen und Weissen. Es ist, wenn man so will, auch eine berührende Familiengeschichte. Der Archie, der wird nämlich zum Beispiel gerade Vater. Und er ist total überfordert, vor allem, wo dann noch ein unehrlicher Sohn auftaucht. Vieles geht da drunter und drüber. Und eine zentrale Rolle spielt dort die Mannenfreundschaft zwischen Archie und dem Ned. Eine Mannenfreundschaft, die auf eine harte Probe gestellt wird. Eines Tages bringt nämlich ein Hund eine Hiobsbotschaft in den Plattenladen.
Ein Schatten fiel auf die Türscheibe und herein kam mit Trauermiene Sissy Merchandani. Der Mann hatte wirklich ein Gesicht, das wie geschaffen fürs Trauern war. Tränensäcke, Hängebacken, einen Tintenfleck von Bart, in dem sich der Gram sammelte. »Die Herren«, sagte er, immer ein wenig elegisch und korrekt in seiner Art, das Englisch der Queen zu sprechen, eingedenk einer besseren, zivilisierteren Zeit, »sind am Arsch.« »Das habe ich jetzt schon öfter gehört«, sagte Archie. »Was ist passiert?« »Dogpile«, erwiderte Mr. Michandani. »Scheiß Dogpile«, bestätigte Ned und fing wieder an zu summen. »In einem Monat soll es losgehen.« »In einem Monat?«, fragte Archie. »Nächsten Monat.«
Ja, und mit Dogpile ist ein CD- und Platten-Shopping-Center gemeint. Das will der ehemalige schwarze Football-Player, der legendäre Gibson Good, im gleichen Quartier da der Telegraph Avenue eröffnen. Und gegen diese Konkurrenz hat natürlich der kleine Broken Records keine Chance. Die zwei Besitzer, der Archie und der Ned, wollen aber den Kampf gegen Goliath aufnehmen, versprechen sich Solidarität. Aber dummerweise versucht der Gibson Guter Archie, der ist ja eben ein grosser Vinyl-Spezialist, er versucht ihn in sein Boot zu holen. Der Schwarz bietet also quasi am Schwarzen einen lukrativen Job an und nicht am Weißen am Ned. Und das bringt der Archie in ein grausames Dilemma. Für mich ist Telegraph Avenue so ein richtiger Schmöker, wie ihn eben typisch so die amerikanischen Autoren auch bieten können. Sie wissen einfach, wie man einen Stoff mit Witz und Tempo erzählt, mit wunderbaren eigenwilligen Figuren und durchaus auch mit Tiefgang. Das Buch hat auch hier bei uns hervorragende Kritiken bekommen. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat zum Beispiel geschrieben, eine solche Verbindung von Musik und Sozialgeschichte hat es noch nie gegeben. Und die Zeit hat sogar gejubelt, ein Roman zum Niederknien.
Oh, wow, was für ein Kompliment. Also eine super Ferienlektüre. Telegraph Avenue von Michael Chabon, rausgekommen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Auf unserer Weltreise hier im Buchzeichen auf SRF 1 überqueren wir als nächstes den Pazifischen Ozean. Nach Uruguay und Kalifornien heisst unsere nächste Destination Hongkong. Die geraten wir in die dubiosen Geschäfte von einem chinesischen Multimillionär und wir erfahren, was passiert, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. Also nichts Gutes. Der Andreas Vollenweider spielt da zusammen mit chinesischen Musikerinnen und Musikern, die auf ihren chinesischen Instrumenten hier gespielt haben. Wir sind jetzt gerade in Hongkong. Aber für alle, die zurückgeblieben sind und auf unseren Strassen unterwegs, das hier. Verkehrsinfo SRF von 14.34 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Amsteg und Göschenen 5 km Stau und ca. 50 Minuten Wartezeit. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. In der Gegenrichtung vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 6 km Stau und eine Wartezeit von mindestens einer Stunde. Die San Bernardino-Strecke wird als Alternativroute empfohlen. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Herkingen stocken der Verkehr auf mehreren Abschnitten und in Graubünden auf der A13 Richtung Chur stocken der Verkehr zwischen Rotenbrunnen und dem Isabella-Tunnel. Sie lassen das Buchzeichen auf SRF 1 jetzt in der Ferienzeit und wir leisten uns den Luxus, einmal rund um die Welt zu reisen. In nur einer Stunde. Und jetzt kommen wir dann dahin.
Meine Damen und Herren, hier spricht der Captain. Ich hoffe, Sie haben Ihren Flug soweit genossen. Wir haben soeben den Sinkflug eingeleitet und landen in Kürze in Hongkong.
Eine der dichtest besiedelten Städte der Welt. Über 7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner leben hier auf nur gerade 1'100 Quadratkilometer. 1997 hat Großbritannien Hongkong wieder an China zurückgegeben. Seitdem gilt Hongkong als chinesische Sonderverwaltungszone und ist recht autonom vom Mutterland. Nach wie vor regiert die freie Marktwirtschaft. Nicht umsonst gilt Hongkong heute als eine der weltweit wichtigsten Finanzmetropolen. 95% der Bevölkerung ist von chinesischer Abstammung. In dieser Stadt spielt der Roman, den die SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler uns als nächstes vorstellt. Von wem ist das Buch, Lucia?
Von einem Mann, den sicher viele Hörerinnen und Hörer kennen, der Jan-Philipp Sendker. Er ist aus Deutschland und Autor der beiden Burma-Bestseller «Herzen hören» und «Herzenstimmen». Ursprünglich war Jan-Philipp Sendker Journalist, wie seine Hauptfigur in diesem Hongkong-Roman, den wir hier vorstellen. Der Roman heisst «Das Flüstern der Schatten» und im Mittelpunkt eben der Deutsch-Amerikaner Paul Leibowitz. Hören wir als Einstieg gerade mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch.
Ein, maximal zwei Jahre hatte er bleiben wollen. Peking hieß sein eigentliches Ziel. Und sobald sich die politische Situation nach der Kulturrevolution beruhigt hatte, würde er weiterziehen. Er war in Hongkong hängen geblieben, zunächst nur, weil die Machtkämpfe in China viel länger dauerten als erwartet, dann aus Überzeugung. Hongkong wurde, ohne dass er es recht bemerkte, zu seiner Heimat, die einzige, die er je gekannt hatte. Er mochte diese von Flüchtlingen für Flüchtlinge gebaute Stadt, in der Tag und Nacht die Hektik der Getriebenen herrschte, die Nervosität der Heimatlosen, die Angst der Verfolgten. Vor seinem Rückzug nach Lhama hatte ihn die rastlose Unruhe nicht abgestoßen, im Gegenteil. Sie spiegelte einen Teil seiner eigenen Ruhelosigkeit und gab ihm an guten Tagen das Gefühl, dazuzugehören, Teil eines Ganzen zu sein, ein Gefühl, das er in seinem Leben zuvor nicht gekannt hatte.
So beschreibt der Autor Jan-Philipp Sendker die Situation von seinem Romanheld Paul Leibowitz im Roman «Das Flüstern der Schatten». Lucia Stettler, warum passt das Buch jetzt in unsere literarische Weltreise?
Weil ich selber erlebt habe, wie real und einnehmend der Jan-Philipp Sendker im Hongkong da näher bringt. Ich bin nämlich den Frühling das erste Mal nach Hongkong geflogen, Freunde besuchen. Ich hatte die Stadt noch nie besucht. Und als Reiselektüre dabei hatte ich eben «Das Flüstern der Schatten». Und für mich war das Buch ein idealer Reiseführer. Es stimmt, wie da der Paul Leibowitz vorhin gesagt hat, Hongkong hat etwas Rastloses, aber gleichzeitig eben etwas total Faszinierendes. Der spürt man jetzt wirklich quasi die Tür an zwischen Ost und West, eine fremde und in vielem doch irgendwie sehr vertraute Welt. Und es ist ja nicht nur so, dass die Stadt einfach aus Beton und Wolkenkratzer besteht, sondern drumherum gibt es ganz viele kleine Inseln, die man mit einem Boot in 30 bis 40 Minuten erreichen kann und wo man wirklich Natur pur erleben kann. Das sind ideale Wander- und Erholungsgebiete. Der Paul Leibowitz lebt auf Lhama, auf einer von diesen Inseln. Und dank dem Roman, das muss ich sagen, dank dem Roman bin ich dann auch mal rausgefahren, für die Inseln anzuschauen. Und ich habe selten so etwas Schönes gesehen.
Also so Bücher können wirklich auch Geheimtipp vermitteln und einen Aufenthalt an einem fremden Ort ungeheuer bereichern.
Der Autor Jan-Philipp Sendker muss Hongkong auch sehr gut kennen. Warum das?
Ja, er war manches Jahr Asien-Korrespondent vom Stern und hat in dieser Zeit in Hongkong gelebt. Er ist auch ein grosser China-Kenner, verfolgt den ganzen Umbruch dort intensiv, bereist Asien heute noch regelmässig. Und man spürt einfach beim Lesen, dass er in seinen Büchern die Länder nicht nur als exotische Kulissen braucht für eine süffige Geschichte, sondern sein Publikum auch viel Hintergrundwissen kann vermitteln kann.
Zurück zum Roman «Das Flüstern der Schatten». Wir haben die Hauptfigur, den Paul, schon kennengelernt. Was passiert jetzt mit ihm in Hongkong?
Ja, der Paul steckt in einer tiefen Lebenskrise. Er hat seinen 8-jährigen Sohn Justin an Leukämie verloren. Die Ehe, die ist an diesem Drama kaputt gegangen. Der Paul, der lebt, wie gesagt, auf dieser Insel Lamma. Er lebt dort wie ein Eremit, unfähig, noch irgendwie am Leben teilzunehmen. Christine, eine Chinesin, versucht, ihn ein bisschen aus ihrer Melancholie rauszuholen. Aber er scheint wie nicht mehr liebesfähig zu sein, jedenfalls am Anfang des Buchs. Und in dieser Situation rutscht er in einen Kriminalfall hinein. Er lernt nämlich in einem Hotel ein amerikanisches Ehepaar kennen, das fieberhaft ihren erwachsenen Sohn Michael sucht. Der Michael ist geschäftlich auf Hongkong gekommen, aber seit mehr als einer Woche spurlos verschwunden. Man findet ihn dann ermordet. Shenzhen, das ist die boomende Stadt gerade an der chinesischen Grenze, also gerade an nachher von Hongkong. Und der Paul, dank seiner Beziehungen, hilft ihm, den Fall aufklären. So gesehen ist der Roman eine wunderbare Mischung aus Krimi, aus Stadtführer, auch aus Kulturgeschichte. Also ideal für die Ecke der Weltlehre zu kennen und auch zu begreifen, warum sich China in den letzten Jahren so rasant verändert hat.
Es passiert ja ein Mord in diesem Buch. Was hat der mit dem Ganzen zu tun?
Ja, der Jan-Philipp Sendker braucht das Verbrechen als Mittel quasi, für aufzuzeigen, wie arrogant wir vom Westen dem China häufig begegnen. Völlig naiv, ohne die Regeln der zu kennen. Der Michael, der hat sich nämlich auf dubiose Geschäfte eingelassen und dann halt sein Leichtsinn mit dem Leben zahlt. Sein chinesischer Geschäftspartner, der Mr. Tan, der spielt da eine wichtige Rolle in diesem Krimi, der hat zu Harvard in den USA studiert und ist dann in seiner Heimat China zum Multimillionär aufgestiegen, der Geschäfte in Shenzhen und in Hongkong. Er ist das Paradebeispiel von modernen, skrupellosen chinesischen Unternehmern und er bringt die Schwäche der Westler im Roman sehr schön auf den Punkt.
Sie verstanden dieses Land und seine Kultur nicht. Selbst wenn sie sich wie Michael darum bemühten. Sie konnten sich einfach keine Vorstellung davon machen, wie hungrig die Menschen hier waren. Sie wussten nicht, was es hieß, um Jahrzehnte seines Lebens betrogen worden zu sein. Weder die Harvard-Studenten noch Michael, geschweige denn sein Vater, konnten begreifen, wie oft die Menschen hier belogen worden waren, wie viel ungelebtes Leben sie mit sich herumschleppten und wie sehr es danach gierte, gelebt zu werden.
Die grossen Mentalitäts- und Kulturunterschiede zwischen China und dem Westen, das ist eben eines der Hauptthemen in diesem Roman und führt schliesslich auch zur Aufklärung des Verbrechens.
Das ist also der Roman «Das Flüstern der Schatten» von Jan-Philipp Sendker, herausgekommen als Heine-Taschenbuch. Wieso hat sich China eigentlich in den letzten Jahren so rasant verändert? Und was hat das denn auch für Konsequenzen? Der Jan-Philipp Sendker erzählt es uns gerade selber hier im Buch «Zeichen auf SRF 1». Gerade als nächstes. Nach Musik aus China.
Thank you.
Leijang Picking Flowers, hier auf SRF 1. Ja, wir sind auf unserer literarischen Weltreise hier im Buchzeichen zu Hongkong und im modernen China angekommen. Mit dem Roman «Das Flüstern der Schatten» von Jan-Philipp Sentker. Der Autor war in den 90er Jahren Asien-Korrespondent für die deutsche Zeitschrift «Stern» und auch heute als freier Schriftsteller bereist er die Gegend regelmässig und verfolgt die politische Entwicklung in diesen Ländern. Lucia Stettler von der SRF Literaturredaktion, was bedeutet eigentlich der geheimnisvolle Titel «Das Flüstern der Schatten»?
Ja, der Titel spielt auf die Vergangenheit an, auf die Kulturrevolution, die ja zwischen 1967 und 1977 China total verändert hat. Das ist ein wichtiges Thema im Buch, wie die traumatischen Erfahrungen eben lange Schatten bis in die Gegenwart werfen, sowohl bei den damaligen Soldaten wie auch bei den Opfern der Bevölkerung. Das historische Kapitel dürfen wir nie ausblenden, wenn man sich mit dem modernen China-Tag beschäftigt, sagt Jan-Philipp Sentker.
Also ein befreundeter chinesischer Schriftsteller hat mir mal gesagt, dass man die Exzesse des heutigen Chinas, also diesen unglaublichen Materialismus, diese Gier, die sie wirklich gerade in den großen Städten überall erleben, dieser Reichtum, der zur Schau gestellt wird, dass man diese Exzesse eigentlich nur versteht, wenn man die Exzesse der Kulturrevolution kennt. Ich glaube, dass Chinesen, die Kulturrevolution mitgemacht haben, und das sind ja die heute das Sagen haben. Das ist die Regierung, das sind viele der Unternehmer, die das Land im Moment regieren, die das bestimmen. Die haben alle die Kulturrevolution mitgemacht. Und die haben erlebt, wie wirklich von einem Tag auf den anderen nichts mehr galt, wie das, was gestern noch wahr war, heute wieder völlig falsch war und übermorgen vielleicht wieder richtig sein konnte. Das heißt, die kennen überhaupt keine Sicherheit. Die kennen, da sitzt eine ganz tief sitzende Angst.
Man merkt, der Jan-Philipp Sentker weiss, über was er da in seinem Roman schreibt. Er hat mal gesagt, dass es gar nicht so einfach sei, sich in die Haut von Menschen zu versetzen, die ganz anders sind sozialisiert worden als er. Wenn er zum Beispiel, wie in dem Roman, den wir hier heute besprechen, wenn er da einen 50-jährigen chinesischen Kommissar schildert, der bis heute unter den Nachwirkungen der Kulturrevolution leidet, dann nützt ihm ja seine eigene Biografie als gebürtiger Hamburger nichts.
Das heißt, ich muss eigentlich ständig mich selber überprüfen. Ich habe Annahmen, ich habe Fantasien, wie der sich vielleicht fühlt und muss dann wieder überprüfen und versuchen herauszufinden, ist das jetzt nur meine Fantasie, dass ich sozusagen einen Chinesen aus westlicher Sicht bastle oder gelingt es mir wirklich, eine authentische chinesische Figur zu schaffen. Mir hilft sehr dabei, dass ich dort halt länger gelebt habe und dass ich nach wie vor viele gute Freunde dort habe. Das heißt, oft mache ich das auch so, dass ich, wenn ich dann da bin, über die Figuren rede und meine Gedanken dazu oder meine Fantasie abgleiche mit dem, was Freunde dazu denken und überprüfe, ist das jetzt nur eine westliche Sicht oder sagt da dann auch ein Chinese? Interessant. Ja, könnte so sein.
Der Roman «Das Flüstern der Schatten», das muss ich vielleicht noch erwähnen, ist der erste Band von einer Trilogie. «Drachenspiele» heisst das zweite Buch, das die Geschichte von Paul zu Hongkong weiterverzählt. Da geht es sehr zentral um Themen Umweltzerstörung und Rechtssystem in China. Und im Moment schreibt Jan-Philipp Sentker gerade am dritten und letzten Band.
Könnte man sagen, Lucia Stettler, der Jan-Philipp Sentker hat so etwas wie eine Mission mit seinen Büchern. Er möchte im Rest der Welt China näher bringen.
Ja, durchaus. Also, er sagt selber, er hat einen aufklärerischen Ansatz. Er will, gerade im Fall von China, helfen, Missverständnisse und Vorurteile abzubauen, die er hier im Westen immer wieder antrifft.
Wir gucken immer nur auf die Wirtschaftsmacht, auf die beeindruckenden Zahlen und vergessen dann aber doch oft, was für ein unsicheres Land das eigentlich ist. Dieses große, neue China, frage ich mich oft, auf welchem Fundament das eigentlich gebaut wird. Was sind die Werte, die dieses Land zusammenhalten? Das heißt, für mich habe ich das Gefühl, bin ich Augenzeuge eines Prozesses, wo die Menschen oder wo das Land, die Gesellschaft wirklich um seine Seele ringt. Wie soll das neue China aussehen? Und dieser Prozess ist in vollem Gange und das ist noch lange nicht entschieden, wie das neue China eines Tages aussehen wird.
Der deutsche Schriftsteller Jan-Philipp Sentker, er ist also an einer Trilogie über China. Lucia Stettler aus unserer Literaturredaktion hat uns den ersten Band vorgestellt, «Das Flüstern der Schatten».
Bother staying round when I could just walk away.
Wir sind wieder zurück auf unserer literarischen Weltreise. Zurück in der Schweiz, da mit dem Dave Cole und der Tanja Cole. We are still here. Montevideo, Berkeley bis San Francisco, Hongkong. Das waren Stationen auf dieser Weltreise in dieser Stunde. Buchtitel finden Sie im Internet srf1.ch unter dem Sendetitel Buchzeichen. Am nächsten Sonntag sind wir dann wieder zurück zu Europa, und zwar zu Frankreich. Gast ist dann die französische Bestsellerautorin Anna Gavalda. Die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger hat bei dem Treffen mit dieser Frau jemanden kennengelernt, der mit Offenheit und viel Begeisterung über ihre Arbeit erzählt und auch liebevoll von ihrem weiblichen Publikum schwärmt. Anna Gavalda wird darum auch als Frauenschriftstellerin etikettiert, aber das ist ihr gleich, im Gegenteil. Sie fühlt sich geehrt, dass drei verschiedene Generationen zu ihren Leserinnen gehören.
Moi, j'ai trois générations de femmes. La grand-mère, la mère et la fille. La fille de 15 ans, elle me lit avec un immense plaisir. La mère de 40 ans, 50 ans, elle me lit avec un immense plaisir. Et la grand-mère, 80 ans quelquefois, elle me lit avec plaisir. Et alors, on me demande toujours avec un peu de condescendance, patronizing, comme ça, un peu de « Oh, vous êtes un écrivain pour femmes. » J'ai envie de dire « Mais pff, c'est mon honneur, c'est mon privilège, c'est mon honneur. Les femmes sont des hommes merveilleux, quoi. »
Sie ihr eine Ehre, als Frauenschriftstellerin etikettiert zu werden, sagt dort Anna Gavalda. Das Buchzeichen am nächsten Sonntag also mit ihr und ihrem neuen Buch unter dem Titel, der gut tut. «Nur wer fällt, lernt fliegen». Buchzeichen von 2 bis 3 nächsten Sonntag hier auf SRF 1.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Amore mio, avrei bisogno di carezze anch'io,
avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne genero, se non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande. Meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non le ho, sotto le stelle in piazza grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padroni come me attorno, attorno a me.
Tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. In the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5, working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.